Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich ist es ja ganz und gar unmöglich, wie wir uns hier im Gottesdienst verhalten. Wussten Sie das schon? Immer und immer wieder tun wir hier etwas, was sich absolut nicht gehört. Und nicht nur das. Wir bestehen sogar darauf, dass es fest zu unserem Glauben dazugehört und es unmöglich wäre, damit aufzuhören. Sie fragen sich, wovon ich spreche. Nun, ganz einfach. Wir lesen in der Post anderer Leute. Immer dann, wenn wir einen der Briefe des Neuen Testaments vor uns haben, nehmen wir Einblick in die Korrespondenzen aus der frühen Christenheit. Da schreibt etwa Paulus an seine Gemeinden, an seine treuen Freunde Titus und Timotheus und auch andere greifen zur Feder, zum Beispiel Petrus oder Jakobus. Und das, da werden Sie mir sicher zustimmen, das macht man eigentlich nicht. Wo bleibt denn da das Postgeheimnis? Aber halt, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn nicht nur wir verhalten uns da nicht ganz korrekt, auch die Verfasser damals waren nicht so ganz astrein. Im Gegenteil, sie haben kräftig geschummelt zuweilen. Denn viele Briefe im Neuen Testament, vermutlich sogar die meisten, sind nicht von dem Autoren, den sie angeben. Pseudepigraphie nennt die Forschung dieses Phänomen auch, also Pseudo. Ne? Man tut so, als ob. Da geben sich Menschen für jemand anderen aus, um dessen guten Ruf und seine Autorität für sich und ihre eigene Botschaft zu nutzen. Paulus ist derjenige, dem das am häufigsten passiert ist. Das zeigt, dass seine Street Credibility wahrscheinlich die höchste von allen Aposteln war. 7 Briefe, die uns überliefert sind, hat er vermutlich selbst geschrieben, aber 6 andere segeln wahrscheinlich unter falscher Flagge und tun nur so, als seien sie von Paulus. Auch beim Epheserbrief, in dem unser heutiger Predigttext steht, ist das so. Auch der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Paulus, aber wohl von einem seiner Schüler, der mit seiner Theologie und seinem Denken vertraut gewesen ist. Denn auch im Epheserbrief geht es um das, wozu Paulus immer aufgerufen hat und was ihm immer so wichtig war. Um die Einheit. Um die Einheit der Gemeinde, die Einheit der gesamten Christenheit, den einen Gott. Der Brief ist im Grunde eine gesamte, kunstvoll gestaltete theologische Abhandlung über die Einheit im Glauben. Und auch in unserem Predigttext, der im 3. Kapitel des Epheserbriefs steht, geht es um die Einheit. Aber geben Sie Acht, es kommt zur Einheit auch noch etwas anderes dazu. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Haben Sie es gemerkt? In der Einheit steckt auch eine Dreiheit. Unser Text ist eine Danksagung, die sich zunächst an Gott, den Schöpfer der Welt, richtet. Von ihm kommt alles, von ihm her kommen auch wir. Gott ist einer und zugleich auch nicht nur einer, denn Gott ist nicht allein mit dieser Welt. Gott stärkt uns Menschen durch den Heiligen Geist, den inwendigen Menschen, wie es in dem Brief heißt. Der Geist ist nichts, was man irgendwie von außen sehen oder gar mit den Händen greifen könnte. Er ist eine ganz und gar innerliche Angelegenheit. Ob ein Mensch den Geist hat oder nicht, kann niemand von außen sehen, außer Gott. Deswegen sollten wir uns auch immer in Acht nehmen, wenn jemand meint, darüber urteilen zu müssen, wer nun vom Geist erfüllt sei und wer nicht, und vielleicht sogar, woran man das erkennen könnte. Das ist wahrlich nicht das Geschäft von uns Menschen, darüber zu richten. Der Geist ist uns in die Herzen gegeben, inwendig. Und, siehe da, an dieser Stelle taucht auch noch ein dritter auf, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das ist, was der Geist in uns bewirkt. Er schließt die verhärteten und verschlossenen Herzen auf, damit wir frohen Herzens uns bereit machen können und singen: Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Nicht nur im Advent. Christus ist ja immer im Ankommen, will uns zu jeder Zeit nahe sein, bei uns wohnen, ja, in uns wohnen gar, in unseren Herzen. Der Geist Gottes bringt uns Jesus Christus nahe. Er lässt uns seine Gegenwart spüren. Im Evangelium haben wir es vorhin gehört, wie Jesus den Geist kurz vor seinem Abschied seinen Jüngern verspricht. Er ist so etwas wie Jesu Stellvertreter, bis er eines Tages selbst wieder auf die Erde kommen wird. Aber das ist auch noch nicht alles, denn der Geist kann noch mehr. Er macht uns stark. Er befähigt uns, Dinge zu tun, die wir uns selbst gar nicht zugetraut hätten, lässt uns über uns selbst hinauswachsen und verleiht uns geradezu Flügel. Unser Predigttext bezeichnet Gott als den, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Das ist der Geist, diese Kraft, die in uns wirkt, die schickt uns Gott, auf dass Christus alle Tage unseres Lebens unser Herz erfüllt, auf dass wir die Stärke haben, dieses Leben zu bestehen. Durch den Geist kann Gott uns zu allem befähigen, weit über das hinaus, was wir uns hier und heute vorstellen können. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Himmelweit steht alles offen. Manchmal klingt etwas von dieser Vorstellung auch noch in unserem Sprachgebrauch an. Wenn wir etwa erschöpft abends nach Hause kommen und sagen, heute habe ich keinen Geist mehr für irgendwas. Wie wahr? Für alles, was wir tun, brauchen wir eben auch Geist, damit es uns gelingt. Was wir ohne den Geist beginnen, das wird auch nichts. Mit dem Geist wird alles möglich. Er verleiht uns Flügel. Aber Sie kennen ja bestimmt das Sprichwort, dass ein Kind zwei Dinge durch die Erziehung mit auf den Weg bekommen muss. Das eine sind die Flügel, damit es hoch hinaus gelangt und die Welt fliegend erkunden kann. Aber ein zweites braucht es auch noch. Und das sind die Wurzeln, um fest gegründet zu stehen und sicher wachsen zu können. Und auch von diesen Wurzeln spricht unser Predigttext. Da heißt es, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Was für eine Aussage! Ein ganz besonderer Boden ist das, der uns da bereitet worden ist. Die Liebe, die ist der Grund, in dem wir wurzeln. Ja, sogar eingewurzelt sind, ganz fest. Gott hat uns dort gepflanzt, auf dem besten Boden, den es geben kann, auf dem fruchtbarsten Land. In der Liebe dürfen wir Wurzeln schlagen. Aus der Liebe heraus soll alles in unserem Leben entspringen, aufkeimen, austreiben, knospen und blühen. Ein großes Versprechen und zugleich auch ein großer Auftrag. Denn in der Liebe zu leben, alle Dinge in Liebe geschehen zu lassen, das ist ein gewaltiger Anspruch und alles andere als einfach. Wir kennen es ja bestimmt. Bei manchen Menschen ist es schon eine Zumutung, sie nur zu ertragen. Und dann Liebe, in Liebe sein und das ganze Leben auf dem Grund der Liebe aufbauen, schwierig, in der Tat. Deshalb ist uns auch ein Vorbild an die Seite gestellt worden. Jesus Christus, in dem die göttliche Liebe lebt und der selbst die Liebe ist. Wenn wir im Geist bleiben, kann Christus in unseren Herzen wohnen und ein bisschen von dieser unerschöpflichen Liebe auf uns abfärben lassen. Im Geist wird sogar das möglich, uns der Liebe Jesu anzunähern, sie endlich richtig zu begreifen. Der Epheserbrief formuliert das geradezu paradox. Er stellt in Aussicht, dass ihr auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Etwas erkennen, das alle Erkenntnis übertrifft. Wie soll das denn gehen? Mit menschlichen Mitteln ganz sicher nicht. Sie ahnen es schon. Auch dafür werden wir uns auf den Geist verlassen müssen, der uns ja zu allem, auch zu dem Undenkbaren und Unvorstellbaren, befähigen kann. Er ist eine wahre Wunderkraft, dieser Geist, den Jesus seinen Jüngern und uns allen beim Abschied von der Welt versprochen hat. Er schließt unsere Herzen auf und öffnet sie für das Vertrauen auf Gott. Er schafft Raum in unseren Herzen für Jesus Christus, für seine Liebe, seine tröstende und heilsame Gegenwart in unserem Leben. Er gibt uns Wurzeln in dieser Liebe und sorgt dafür, dass wir auf diesem guten Grund wachsen und gedeihen können. Er bringt es sogar fertig, dass wir über unsere Fähigkeiten hinauswachsen und alles Mögliche und Unmögliche erreichen können. Und vor allem, der Geist verbindet uns. Das sind wir wieder bei dem großen Thema des Epheserbriefs, bei der Einheit. Im Geist Gottes fallen alle Kriterien und Unterscheidungsmerkmale weg, nach denen wir die Welt in Kategorien oder Schubladen einteilen, nach denen wir andere Menschen beurteilen und auch uns selbst messen. Im Geist zählen Herkunft, Geschlecht, Aussehen, Vermögen und Erfolg nicht mehr. Im Geist gibt es nur noch eins, die Gemeinde. Eine Gemeinde von gleichen, freien und mit Würde begabten Menschen, die gemeinsam auf dem Weg der Liebe sind. Bleiben wir dessen eingedenk. Spüren wir diesen Geist nach und behalten wir ihn in unseren Herzen. Diese Einheit, diese Verbindung über alle Unterschiede und Grenzen hinweg. Wir brauchen sie so dringend wie nie. Amen.